Guten Morgen, lieber Paul. Ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich auf das heutige Interview. Und ich stelle dich einmal kurz vor und wir starten mit der ersten Frage, okay? Gut, also, durch deine eigene Krankheits- und Lebensgeschichte hast du irgendwann begonnen, dich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung und Gesundheit auseinanderzusetzen. Und du hast selbst ganz verschiedene Erkrankungen gehabt, auch an Allergien gelitten. Also viele, viele Symptome, die du natürlich registriert hast für dich. Und hast dann irgendwann begonnen, nach Ursachen und Lösungen zu recherchieren. Ja, und ich würde sagen, vielleicht ein Output war die Gründung deiner Plattform Ferment, also wie Fairtrade und Ment für fermentieren.de gegründet und betreibst außerdem eine Online-Kongress-Plattform MeduMio, wo es um gesundheitliche Themen geht, ja, um genau dieses Wissen in die Welt zu tragen, von dem wir leider sehr wenig haben, bevor wir selber anfangen zu recherchieren. Und da geht es um Autoimmunkrankheiten, um Krebs, um alles, was wir für uns tun können. Und ich habe es gerade schon angedeutet, erstaunlich ist es doch, wie wenig wir selbst über den eigenen Körper wissen, über das Thema Ernährung. Und da schließe ich mich mit ein, ja. Und wenn man beginnt, selbst zu recherchieren, kommt man zu einem gewissen Kern in dieser Thematik. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also, was können Menschen tun, um gesund zu bleiben, sprich um ihren Darm zu pflegen und damit auch ihr Immunsystem. Und bevor wir aber darüber sprechen, würde ich gern doch bei dir nochmal beginnen. Also du hattest all diese Symptome und vielleicht kannst du nochmal deine eigene Reise skizzieren, von dem du merkst, da ist was unstimmig in meinem Körper. Und was waren so die Etappen, was hast du letztlich herausgefunden über den Körper, über Darm, über Ernährung? An welchen Stellschrauben hast du gedreht, um das wieder in Balance zu bekommen?
Genau, ja, vielen Dank für diese coole offene Frage und auch vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Freue mich sehr. Ist immer cool, wenn es Leute gibt wie dich, die für Aufklärung sorgen. Und ja, wie ist es bei mir gelaufen? Ich hatte schon als Kind ganz viele Wehwehchen, sage ich mal. Ich bin ein bisschen früh auf die Welt gekommen, habe keine Muttermilch bekommen oder fast keine Muttermilch und war auch erstmal nach der Geburt in so einem kleinen Kästchen. Da im Krankenhaus musste ich 3 Tage sein und das hat mir alles, im Nachhinein habe ich verstanden, dass mir das alles nicht besonders gut getan hat für meinen Darm. Dazu kommen wir gleich. Und habe dann früh Allergien entwickelt, Nahrungsmittelintoleranzen gehabt, war ganz oft krank und habe dann mit Mitte 20 so eine krasse Gesundheitskrise gehabt. Ja? Also da hat es so den Höhepunkt erreicht. Das hatte auch damit zu tun, dass ich mich nicht gesund ernährt habe, viel zu doll Sport gemacht habe, wenig geschlafen habe und zu schlechten Uhrzeiten geschlafen habe, einen stressigen Job hatte und auch in einer toxischen Beziehung war. Und ja, das kam alles so zusammen und dann hat es mich so erwischt, dass ich kaum noch Sachen verdauen konnte. Ich hatte damals eine sogenannte diagnostizierte Histaminintoleranz. Ich habe Histamin viel zu viel in meinem Körper gehabt und das ist so ein ja, Entzündungsmediator des Körpers, der dafür sorgt, dass ganz viele Symptome auftreten können, wie Magenkrämpfe, Durchfall, Panikattacken, Herzrasen und Schlaflosigkeit, Migräne, Aufgeblähtheit, total viel. Dazu kamen dann noch meine Nahrungsmittelintoleranzen und Allergien, Asthma. Und ich habe auch eine Zeit lang dann 110 Kilo gewogen, brauchte eine Brille, konnte nicht mehr gut sehen und ist wirklich verrückt, so was alles war. Und ich sehe heute ganz, wie ein ganz anderer Mensch aus. Und dann habe ich habe zu dem Zeitpunkt gut Geld verdient, aber habe mir gedacht, was bringt mir jetzt das ganze Geld, wenn ich irgendwie krank bin? So, weil Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne die Gesundheit. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben und gesagt, so ich höre jetzt von 0 auf 100 auf, habe das Geld mir angespart gehabt und werde jetzt meine gesamte Zeit da rein investieren, die Ursache zu finden für meine Probleme, weil ich hatte immer nur Symptombehandlung. Ich habe Cortison bekommen, Spritzen jährlich, wenn ich meine Pollenallergie hatte. Ich habe dann diese Antihistaminika jedes Jahr geschluckt. Ich habe eine Hypersensibilisierung gemacht, 3 Jahre lang Spritzen in den Arm bekommen und dadurch auch Gifte in den Körper reinbekommen, unter anderem Aluminium, was als Haltbarmitmacher damals in den Spritzen drin war und noch in vielen heutzutage auch ist, leider. Ganz früher war sogar noch Quecksilber drin. Gott sei Dank ist das nicht mehr so verbreitet. Und ja, dann habe ich erstmal angefangen, die Ernährung umzustellen. Und und zwar auf eine evolutionäre Ernährung, so wie wir ursprünglich als Menschen uns ernährt haben. Also da, man weiß, dass wir erst vor circa 20.000 Jahren so richtig angefangen haben, sesshaft zu werden als Menschen, aber davor 2,5 Millionen Jahre als Menschen, als Jäger und Sammler existiert haben. Und in dieser Zeit, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren, haben wir eine hohe Diversität an verschiedenen Kräutern, Gemüsen, Obst gegessen, aber natürlich auch tierische Produkte zu uns genommen, tierische Lebensmittel. Und als wir dann sesshaft wurden, haben wir diese Diversität an Nahrung reduziert und haben hauptsächlich angefangen, auch sehr viel Getreide zu uns zu nehmen und Tiere domestiziert und viel mehr Milchprodukte zu uns zu nehmen. Dann auch so Hülsenfrüchte, Pseudogetreide und solche Geschichten. Und irgendwann kam dann der raffinierte Zucker dazu, dann kam irgendwann die künstlich, also industriell hergestellten pflanzlichen Fette dazu. Und diese ganzen Sachen führten dazu, dass immer mehr Menschen auf einmal anfingen, Zivilisationskrankheiten zu bekommen. Weil metabolisch gesehen oder wie der Körper funktioniert, haben wir uns nicht groß verändert in diesen 20.000 Jahren. Das ist nichts im Vergleich zur Evolution davor, wie wir uns angepasst haben an unsere Umwelt über Milliarden Jahre, noch bevor wir Menschen waren. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Ich lasse mal das Getreide weg, ich lasse mal Zucker weg, ich lasse mal die Hülsenfrüchte weg. Ich lasse mal die pasteurisierte, homogenisierte Milch weg. Und auf einmal, schon nach 3 Tagen, war meine Verdauung deutlich besser und mein Energielevel besser. Und dann dachte ich, okay, krass, mache ich mal weiter. Nach einer Woche war alles noch besser und ich hatte bessere Laune und ich hatte nicht mehr so viel Muskelkater, wenn ich Sport gemacht habe. Und nach einem Monat war meine Haut auf einmal richtig gut und Leute sprachen mich an, hey, deine Haut sieht so gut aus, was ist denn los? Krass, was hast du für ein Geheimnis? Und das hat mir so geholfen, dass ich dachte, boah, ich muss irgendwas auf dieser Basis, dieser Wahrheitsbasis gründen. Mhm. Was mich schockiert hat, ist, dass alle Medien, kommerziellen Medien einem suggeriert haben, dass genau diese Sachen, die ich dann weggelassen habe, so toll sind und gut sind. Ne? Morgens am besten das Frühstück mit Müsli und Milch, dann mittags irgendwie die gesunden Vollkornnudeln und abends dann irgendwie noch das Butterbrot und immer Getreide. So, und das fand ich erschreckend, aber dachte dann, irgendwann wird die Wahrheit rauskommen und ich gründe jetzt was in die Richtung. Habe dann angefangen, so Messen zu veranstalten und Kongresse zu diesen Gesundheitsthemen. Nicht nur Ernährung, sondern auch Lebensstilfaktoren, also Schlaf, Bewegung und Fitness, soziale Kontakte und viele andere Sachen, die dazugehören. Ne? Und habe dann auch Diskussionen gehabt mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, in Podiumsdiskussionen mit Ärzten, Professoren und Wissenschaftlern, die ich eingeladen habe. Und das war sehr spannend. Und dann dachte ich, ja, das ist alles schön und gut, aber ich erreiche nicht so viele Leute so. Das war damals noch alles offline. Mhm. Eigentlich müsste ich das irgendwie online machen. Dann haben wir angefangen, Online-Kongresse zu machen. Das hat sehr gut geklappt. Und da konnten wir viel mehr Menschen mit erreichen und konnten dieses ganze Netzwerk, was wir hatten, dann ins Internet bringen sozusagen. Und haben auch eine Firma damals gegründet namens Ferment, mit der wir lebendige Lebensmittel Menschen herstellen, aber auch Kits zum selber herstellen von Probiotika zu Hause. Dazu komme ich gleich gerne nochmal. Cool. Und das war eine interessante Reise. Das ist jetzt 6 Jahre, 7 Jahre her. Und mir geht es besser denn je gesundheitlich. Ich habe viel gelernt auf dem Weg und ich würde jetzt mich nicht als Super-Experten für irgendeine Sache nennen, außer vielleicht Fermentation und Darmgesundheit. Aber das Schöne ist, dass ich durch meine Arbeit einen Einblick in ganz viele Sachen bekomme und zwar nicht nur oberflächlich, sondern ein bisschen tiefer und auch verstehe, wie diese Sachen auf unsere Gesundheit gesamt wirken. Und habe gemerkt, dass alle chronischen Erkrankungen am Ende auf den Darm zurückzuführen sind. Und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich kann gleich auch ein paar Schaubilder zeigen, Sachen, die ich vorbereitet habe. Und ja, das ist aber so meine Geschichte, sage ich mal. Und ja.
Und du hast es gerade schon angedeutet, wenn du, sagen wir, 3 oder 4 Lebensmittel als No-Go ausmachen würdest, ja, welche absolut, also Getreide habe ich gerade rausgehört und das Verrückte ist ja, wie du schon sagst, Deutsche Gesellschaft für Ernährung stellt ja unsere Ernährungspyramide auf und Wenn man sich die mal anguckt, dann ist es sehr seltsam, ne, weil, wie du schon sagst, es sind eigentlich, müsste eine andere Ernährung dort abgebildet sein, die uns wirklich, die passend zu unserem Körper ist. Also was sind die 3 oder 4 Lebensmittel, wo du sagst, erstmal Finger weg, versuchen mal eine Weile ohne und gucken, ob es dir besser geht dann.
Genau, also dazu gehören auf jeden Fall Getreide, wie du schon gesagt hast, vor allem bei Menschen, die chronische Leiden haben. Generell, wir haben natürlich Getreide zu uns genommen und unsere Großeltern haben Getreide auch vertragen, aber die haben auch ganz anderes Getreide zu sich genommen, was nicht so hoch gezüchtet war und so viele Abwehrgiftstoffe in sich hatte. Und das hat auch einen Grund, weil das ist mittlerweile so hoch gezüchtet, damit das besser wächst auf dem Feld und die Käfer nicht kommen und das anknabbern wollen. Wenn da so viel Pflanzengifte drin sind, dann merkt der Käfer, ah, nee, habe ich keinen Bock drauf und knabbert es nicht an. Mhm. Und dann wächst es besser und der Bauer sagt, ah, ich habe einen viel besseren Ertrag und weniger angeknabberte Ware. Dann konzentriere ich mich darauf, mal diese Getreideform weiter zu züchten. Und so hat sich es ergeben, dass wir heute sehr pflanzengiftstarke Getreidearten zu uns nehmen und dass wir nicht mehr traditionelle Verfahren nutzen, so wie es unsere Vorfahren immer getan haben, um diese Lebensmittel uns besser als Nahrungsmittel zu erschließen. Mhm. Damals haben wir zum Beispiel Getreide. Wenn wir Getreide verarbeitet haben, eingeweicht, gekeimt, fermentiert, ja, mit echtem Sauerteig und lange gekocht, wenn wir es uns zu uns genommen haben. Und damals waren natürlich auch unsere Körper resilienter, weil wir eine ganz andere Ernährung hatten und nicht so viel andere ungesunde Lebensmittel zu uns genommen haben, konnte der Darm damit besser umgehen. Wir hatten auch nicht so Agrargifte auf den Sachen und Pestizide. Und genau, auf jeden Fall alleine durch so eine Sache wie Fermentation, ja, durch echte Sauerteigfermentation sind Bakterien aktiv, die das zum Beispiel dieses Gluten, womit so viele Menschen Probleme haben heutzutage, die bauen das ab durch die Fermentation. Also in einem echten Sauerteigbrot ist kaum noch Gluten vorhanden und andere Gifte auch weniger präsent. Es sind mehr Nährstoffe in diesem Lebensmittel vorhanden, die ganz natürlich entstehen durch die Fermentation als Stoffwechselprodukt der Bakterien. Das Ganze hat eine geringere glykämische Last auf den Körper. Also wir kriegen nicht so einen Zuckerschock, wie wenn wir jetzt irgendwie so ein Weißbrot, was mit ein bisschen Hefe und Backtriebmittel industriell hergestellt wurde, essen. Und leider wird der Konsument heutzutage aber auch sehr an der Nase herumgeführt, wenn dann irgendwie draufsteht Sauerteigbrot. Nee, die haben dann vielleicht ein bisschen Sauerteig reingemacht, aber dann haben sie es sofort gebacken, damit es so ein bisschen säuerlich schmeckt, haben aber nicht dem Ganzen Ruhe gegeben, dass die Mikroben, die Bakterien dann ihre Arbeit verrichten konnten und tatsächlich diese Umwandlungsprozesse stattfinden konnten. Genau, und das ist nur so ein kurzes Beispiel zu Getreide. Dann Milchprodukte. Damals haben wir Rohmilchprodukte zu uns genommen oder fermentierte Milchprodukte wie Sauermilch, Joghurt, Kefir, Rohmilchkäse und sowas. Das ist eine ganz andere Sache, weil da wieder Mikroben aktiv waren, die Laktose abbauen. Mhm. Viele Leute haben heutzutage mit Laktose Probleme. Ja, das wird auch durch Fermentation abgebaut. Also die Mikroben verdauen Sachen für uns vor, die für uns problematisch sein können. Und dann ist heute die Milch auch noch pasteurisiert und homogenisiert. Und durch diese industriellen Verfahren gibt es einige Studien, die zeigen und Experten, die sagen, dass diese Art der Verarbeitung uns schaden kann, weil sie dann besser in unseren Körper reinkommt und für immunologische Prozesse sorgen kann mit dem Immunsystem. Also dann Zucker natürlich und jegliche Art von Fertigprodukten. Ne? Zucker füttert schlechte Mikroben im Darm und hat ganz üble Auswirkungen darauf, wie unser Darm letztendlich, wie die Flora im Darm aussieht. Ja? Und dazu kommen wir gleich auch noch in meiner kleinen Präsentation. Und ansonsten so generell alle Fertigprodukte, wo irgendwelche pflanzlichen Fette drin sind, sowas wie Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojakeimöl, ganz schlimm. Dann irgendwelche Haltbarmacher, Verdickungsmittel und so. Diese Haltbarmacher sind ja da drin, damit Mikroben da nicht dran rumknabbern wollen. Und wenn Mikroben da nicht rumknabbern dran wollen an diesem Produkt, ich nenne es gar nicht Lebensmittel oder Nahrungsmittel, dann haben unsere Mikroben im Darm natürlich auch keine Lust daran rumzuknabbern, sondern werden dadurch eher irritiert. Genau. Und ich weiß nicht, hast du schon mal was von der Arbeit von Dr. Weston A. Price gehört?
Nein, habe ich noch nicht gehört. Vielleicht, wenn du sagst, worum es geht, dann manchmal.
Genau, das ist sehr spannend. Das war nämlich ein Zahnarzt, der so vor 80 Jahren sehr aktiv war und der hat ein paar sehr spannende Studien gemacht über Urvölker und hat die auf der ganzen Welt besucht und durch seine Skills war das auch sehr cool, weil er konnte es dann alles super dokumentieren, wie es bei denen aussah. Und davon könnte ich ja jetzt mal kurz vielleicht ein paar Fotos, ein paar Bilder zeigen, wenn du magst.
Paul, nur eine kurze Sache. Ich würde gerne, was du gesagt hast, noch einmal kurz zusammenfassen, ja, weil das gerade so wichtig war. Und ich glaube, manches ist verloren gegangen. Deswegen fassen wir es nochmal zusammen. Also, das heißt, du hast gesagt, einerseits war die Art der Zubereitung ganz anders, weil oft sagen ja Menschen, na, das haben wir doch vor 10.000 Jahren auch gegessen, ja, Weizen oder so. Aber du hast gerade ganz wichtig gesagt, okay, es war eine ganz andere Art der Zubereitung, ja, man hatte Zeit, Leute haben sich Zeit genommen und das wird heute in der Industrie einfach nicht mehr gemacht. Ja, da geht es ja nur um Profit. Das heißt, wir haben einerseits die Art der Verarbeitung, andererseits hinzugekommen sind durch diese Massenversorgung, sage ich mal, bei den Kühen sind es Antibiotika. Also das hatten wir früher ja auch nicht, ne? Dass die Kühe, dass auch da so hochgezüchtet wird, dass die Milch viel, ganz andere Hormone noch enthält, als es vielleicht früher war, als die Kuh einfach ganz normal ihre Milch geben durfte, auch ihr Kalb davon ernähren durfte. Das ist halt auch nicht mehr so in der Massentierhaltung. Dann hast du gesagt, durch Glyphosat, also der Weizen oder die Pflanze entwickelt ja Pflanzengifte, um sich zu verteidigen. Früher war es nur gegen die Schädlinge. Heutzutage verteidigt sie sich auch gegen das Glyphosat oder alles, was in der Agrarindustrie da auf die Felder geschüttet wird. Ja, also das heißt, manchmal wir denken, okay, dann konsumieren wir das Brot halt als Biobrot. Aber auch dort hätten wir ja die Pflanzengifte drin, weil auch das in der Masse produziert wird. Ja, und von daher...
Genau, also ich würde jetzt per se nicht sagen, dass keiner mehr Getreide essen soll, auf keinen Fall. Und auch bei Milchprodukten oder Hülsenfrüchten würde ich das nicht sagen, aber es kommt drauf an und dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Und die Art der Zubereitung ist halt wichtig und die Qualität, ne? Bio oder nicht Bio oder noch besseres Bio-Siegel als Bio. Mhm. Wenn es fermentiert ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und ja, genau.
Super, okay, ja. Dann legen wir los.
Alles klar, dann teile ich mal hier meinen Bildschirm. Sekunde. Fermentation hat ganz viele Vorteile. Hier ist dieser Dr. Weston A. Price und das ist ein Buch, das vor 80 Jahren rauskam, das mittlerweile natürlich in etliche Sprachen übersetzt und viele Neuauflagen gab. Und das Schöne daran hier ist, dass da keine industriellen Interessen daran hinterstanden, dieses Buch in Umlauf zu bringen oder seine Studien zu veröffentlichen, sondern der war einfach ein begeisterter Wissenschaftler. Und der ist dann auf der ganzen Welt rumgeflogen und hat über 100 Völker, vielleicht sogar über 200 Völker sich angeguckt, die noch natürlich gelebt haben und deren Counterpart. Also zum Beispiel ein Dorf, was natürlich gelebt hat und ein Dorf ein bisschen weiter davon entfernt, die Zugriff hatten auf importierte Waren. Oder ein Dorf sich angeguckt und ist dann 10, 20 Jahre dazu wieder dahin gekommen und hat sich angeguckt, wenn die Kinder davon dann diese Waren essen konnten, wie die sich verändert haben. So. Und der hat rausgefunden... Also die Fotos sprechen eigentlich für sich. Hier sieht man auf dieser Seite gesunde Polynesier, die natürlich gelebt haben. Und hier sieht man die Polynesier, die Zugriff hatten auf importierte Lebensmittel. Ja? Also man sieht, die Zähne verfaulen, die Zähne werden schief, weil es sind nicht genügend Nährstoffe in der Nahrung mehr vorhanden, um einen großen Kiefer auszubilden. Der Platz hat, all diese Zähne in sich zu halten, sodass die Zähne dann merken, oh shit, wir müssen übereinander wachsen, weil sonst können wir ja gar nicht hier im Mund haben wir gar keinen Platz. Mhm. Wow. So, dann hier Schweizer Mädchen im Lötschental. Da sieht man zum Beispiel hier kein Karies, gerade Zähne, alle glücklich, keiner Zivilisationskrankheiten, kein Diabetes, Übergewicht, Alzheimer, Depression gibt es alles nicht. Auf der anderen Seite schon. Sieht man auch die Zähne. Hier Brasilianer, ist auf der ganzen Welt rumgereist. Das ist wunderbar. Links gesunde Zähne, rechts ungesund. Fiji, Kongo.
Und es lag das nur am Zucker, Paul, oder war das generell industrielle Nahrung?
Genau. Also es war so, dass die dann einfach Zugang zu industrieller Nahrung hatten. Mhm. Die hatten manchmal Zugang zu Zucker, manchmal Zugang zu Weißmehl, was sie nicht mehr traditionell hergestellt haben. Und die anderen haben auch Getreide zu sich genommen und auch Milchprodukte, aber immer in traditionell zubereiteter Form. Mhm. Okay. Also zum Beispiel fermentiert, gekeimt, lange eingeweicht, sehr lange gekocht und einfach traditionell hergestellt. Mhm. Und durch diese Fermentation, ja, haben die mehr lebendige Mikroben zu sich genommen. Sie haben mehr Nährstoffe zu sich genommen, weil bei der Fermentation entstehen mehr Nährstoffe, wie zum Beispiel ganz viele B-Vitamine, Vitamin K2, ganz wichtig, ein fettlösliches Vitamin, was man sonst nur in tierischen Produkten findet. Vitamin C haben die viel zu sich genommen darüber und haben die Nährstoffe, die in diesem Getreide und so waren, wenn sie das zu sich genommen haben und fermentiert hatten, dann war das besser bioverfügbar. Sprich, die Menge an Zink und Calcium und Kalium und anderen Mineralien, die super wichtig sind für unsere Gesundheit, konnten dann besser bioverfügbar und mehr aufgenommen werden. Also eine höhere Nährstoffdichte einfach. Ne? Und die Gifte wurden abgebaut. Die Gifte, die uns sonst schaden und unserem Darm schaden. Genau, und hier sieht man auch noch Neuseeland. Genau, und das war jetzt erstmal so viel dazu. Und dann habe ich noch, oder ich kann einfach noch weiter, ich kann gerne noch weitermachen, einfach jetzt mit meiner Präsi.
Ja, also da geht es ja um den Darm, oder? Ich würde gerne auf den Darm zu sprechen kommen, weil du hast ja auch schon gesagt, das ist im Prinzip der Sitz unseres Immunsystems. Wenn wir den pflegen, dann wird es uns besser gehen.
Genau, und ich möchte jetzt nochmal kurz beweisen oder ein paar Folien zeigen, die ein paar Sachen nochmal klarstellen für die Zuschauer. Mhm. Hier ist zum Beispiel eine Prognose von Statista, ganz neu zum Anstieg von Zivilisationskrankheiten bis 2030 und 2050 gegenüber dem Jahr 2007. Hier sieht man bis 2030 das Blaue, die blauen Balken und bis 2050 die schwarzen Balken. Und hier sieht man Hypertonie, Diabetes mellitus, Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz. Ne? Also die steigen alle an im Vergleich zu im Jahr 2007. Ne? Also wir sind schon da gut auf dem Weg bis 2030 jetzt. Hat alles zugenommen. Dann ganz spannend.
Paul, warte mal kurz, geh nochmal zurück. Also der letzte Balken, ist das 2030 oder welches ist der letzte Balken?
Dieser. Dieser schwarze da, das ist bis 2050. Wie wahrscheinlich der Anstieg sein wird bei Demenz. Also um 113% steigt die Demenz wahrscheinlich an.
Okay.
Laut dieser Slide, genau.
Prognose. Okay.
Genau, dann geht es hier weiter. Ich habe herausgefunden durch Studien und alles, was ich mir angeschaut habe und an Wissen angeeignet habe, hier, alle chronischen Leiden haben mit dem Darm zu tun. Mhm. Hautprobleme, permanente Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind, Allergien, Histaminprobleme oder Autoimmunsymptome. Es gibt, by the way, über hunderte Autoimmunsymptome, die alle darunter fallen. Verdauungsbeschwerden, Verstopfung oder Durchfall, Blähung oder Völlegefühl nach dem Essen, Infektanfälligkeit für Erkältung und Schnupfen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten, Heißhungerattacken oder Übergewicht und vieles mehr. Wenn der Darm okay ist, dann gehen all diese Sachen runter oder bessern sich oder gehen komplett weg. Hier noch was anderes von Statista. Wie viele Menschen in Deutschland in 2018 nach Alter sortiert Darmprobleme hatten? Einmal diagnostiziert, die schwarzen Balken, und einmal, dass sie es selbst angegeben haben. Und du siehst, dass alle, also 40% der deutschen Bevölkerung gibt an, dass sie Darmprobleme haben. Mhm. Und bei denen ist es diagnostiziert, aber natürlich geht nicht jeder zum Arzt. Wenn jeder zum Arzt gehen würde, dann würde die Diagnostizierte mindestens genauso hoch wahrscheinlich sein, weil einige haben Darmprobleme und wissen es gar nicht. Also die 40% hier im Durchschnitt, die man sieht, die wissen es, weil sie es merken, aber viele merken es gar nicht, weil es ein schleichendes Zeichen sein kann.
Und es gibt ja auch dieses, wie nennt man das, Reizdarm. Und da habe ich schon immer gedacht, wahrscheinlich gibt es gar nicht diese Krankheit Reizdarm, sondern wahrscheinlich hat es bestimmte Ursachen, ja, die aber da vielleicht nicht dazu genannt werden.
Genau. Da gibt es viele Symptome und kommen wir auch gleich zu. Mhm. Jetzt komme ich mal zu einer sehr spannenden Studie von 2018. Da ist die Essenz, in mehreren Studien wurde beobachtet, dass bei Menschen, bei denen geringe bakterielle Diversität im Darm messbar war, bitte merken, bakterielle Vielfalt oder bakterielle Diversität, dass bei den Menschen, wo da geringe Vielfalt war an Bakterien, im Vergleich zu Menschen mit höherer Diversität, die folgenden Dinge vermehrt auftraten, hier in dieser Studie. Ja? Mhm. Also man sieht Arthrose, entzündliche Darmerkrankungen, Typ 1 Diabetes, Ekzem, atopisches Ekzem, Zöliakie, Übergewicht, Typ 2 Diabetes und Verkalkung der Gefäßwände. Mhm. Dann hier Autoren einer Studie von 2019 zeigten, dass bei Menschen, die sehr alt wurden und wenig Krankheiten aufwiesen, das ist eine Studie aus China, eine höhere Mikrobenvielfalt beobachtet werden konnte im Darm als im Vergleich zu älteren Menschen oder anderen Menschen, die früher starben. Mhm. Ja, auch ganz spannend. Und die Essenz, hohe Mikrobenvielfalt, bitte merken, scheint ein allgemein guter Indikator für einen gesunden Darm und Langlebigkeit zu sein. Mhm. Mhm. Man hat auch übrigens, wenn man sich Völker angeguckt hat, die normal noch leben, hat man gesehen, dass die eine viel höhere Mikrobenvielfalt haben als wir Menschen mhm. in der westlichen Welt. Hier mal eine kleine Abbildung. Wie sieht eigentlich ein gesunder Darm aus? Ein gesunder Darm sieht aus wie die linke Seite hier. Ja, also wir haben hier oben unsere Darmflora, da sind ganz viele Mikroben drin. Darunter ist eine Mucus-Schleimschicht. Ja? Mhm. Und diese beiden Schichten schützen schon mal als erste Verteidigungsmechanismen unsere Darmwand dahinter. Ja, das sind unsere Darmwandzellen und die sind verbunden mit so ganz kleinen Verknüpfungen, die sich Tight Junctions nennen. Mhm. Und die sind sehr delikat. Wenn die angegriffen werden, diese Zellen hier, dann haben wir ein großes Problem. Die müssen wir schützen mit dieser Schleimschicht und unserem Mikrobiom, mhm. weil diese Schicht besteht nur aus einer einzigen Zelle und diese Schicht ist dünner als ein menschliches Haar. So delikat ist diese Schicht. Und der Darm ist gesund und dahinter sitzt halt das Immunsystem und unser Blut- und Lymphsystem. Genau. Und gut ist es, wenn wir eine hohe Mikrobenvielfalt haben, wenig pathogene Keime sich da drin befinden, also unfreundliche Mikroben, eine starke Darmschleimhaut, starke Tight Junctions, das sind diese kleinen Verknüpfungen, und die Darmzellen keine Entzündungen aufweisen. Ich komme gleich nochmal zu dieser Abbildung. Mhm. Genau, und zwar hier. Jetzt sehen wir zum Beispiel auch nochmal, was passiert, wenn es nicht gut ist. Dann haben wir eine Dysbiose, also wir haben kein Gleichgewicht mehr in dieser Flora, sondern es gibt zu viele schlechte Mikroben, die dann überhand genommen haben. Ja, wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt die Blauen werden die schlechten, dann haben wir hier viel mehr Blaue in dem Bereich. Und die schaffen es dann, durch diese reduzierte Schleimschicht in Kontakt zu kommen mit diesen Darmwandzellen. Und diese Tight Junctions, diese Verknüpfungsstellen, sind auch nicht mehr da. Und dann kommen die hier durch, kommen in Kontakt mit unserem Immunsystem und in unser Blut. Und wenn sie da sind, dann können sie wirklich im ganzen Körper für Entzündungen sorgen. Und diese Entzündungen, je nachdem, wo die im Körper dann passieren, mhm. entwickeln sich dann bestimmte chronische Symptome von Autoimmunerkrankungen und allem Möglichen.
Ja, man nennt es, kann es sein, dass man das auch Leaky Gut nennt, also den löchrigen Darm?
Hier oben, genau. Da steht ja Leaky Gut, undichter oder löchriger Darm.
Ja, genau. Okay. Das heißt also, dadurch, dass unser Darm undicht ist, die Nährstoffe oder das, was wir im Darm haben, schafft es dann auszutreten oder die Giftstoffe, ja, und fluten dann unseren Körper. Kann man sich das bildlich so vorstellen, oder?
Genau, genau. Und wenn, solange diese Gifte im Darm sich befinden, im Darm sind auch viele Gifte, ne? Chemikalien, bakterielle Abfallstoffe, unser Kot und was weiß ich, alles Moleküle, die nicht ins Blut gehören. Aber wenn die ins Blut kommen, auch Viren und so weiter, dann gibt es große Probleme. Und man hat auch gezeigt, dass Menschen, wenn deren Darmintegrität gestört war und der Darm durchlässig war und die so eine Entzündungsmarker hoch hatten, dass dann, wenn man eine Vireninfektion bekommt, ein ganz übler Verlauf natürlich auch die Folge ist, weil wie soll das Immunsystem dann reagieren? Und wenn das Immunsystem sowieso schon beschäftigt ist mit ganz vielen Entzündungen im Körper, dann ist es so, wie du hast eine Feuerwehr in der Stadt und die ganze Stadt brennt.
Brände,
ja. Und dann kommt noch ein weiterer Brand und die sehen, also die haben ja erstmal viel zu viele andere Sachen, um die sie sich kümmern müssen und durch den ganzen Rauch sehen sie gar nicht mehr, wo sie überhaupt noch hin müssen und was jetzt die relevanteste Stelle ist, den Brand zu löschen. Okay, dann kommen wir mal zu einer nächsten Studie von 2014. Bei vielen Krankheiten, das ist eine Review-Studie übrigens, ja, Review-Studien sind sehr spannend, weil sie haben die höchste wissenschaftliche Evidenz. In Review-Studien werden hunderte Studien aus diesem spezifischen Bereich herangezogen, analysiert, die schlechten aussortiert und die guten bleiben drin und daraus wird dann ein Konsens gebildet. Und da steht das, oder übersetzt, bei vielen Krankheiten und Leiden wurde bei Menschen eine Störung der Darmflora festgestellt. Unter anderem waren darunter auch Fettleibigkeit, entzündliche Darmerkrankung und Darmkrebs. Da wir immer mehr den Zusammenhang zwischen dem Darm und chronischen Erkrankungen verstehen, ist eine intelligente Modulation des Darmmikrobioms ein Thema, das auf großes Interesse stößt und das Potenzial hat, sehr hilfreich für die menschliche Gesundheit zu sein. Also in Kurzfassung, eine therapeutische Veränderung der Darmflora ist möglich und hat das Potenzial, sehr effektiv bei vielen unterschiedlichen chronischen Leiden zu sein. eine Review, nochmal so eine krasse Review-Studie, und zwar von 2014. Während einige Ergebnisse in Bezug auf die Dysbiose bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von Studie zu Studie unterschiedlich ausfallen, ist die übereinstimmende Beobachtung bei Darmerkrankungen eine reduzierte bakterielle Vielfalt. Das haben wir in der Abbildung auch gesehen. Und was ich meinte, bitte merken. Wir brauchen viele verschiedene Mikroben, die uns schützen. Viele Mikroben bedeuten auch ein diverses Ökosystem. Und wenn jetzt jemand uns angreifen will in diesem Ökosystem, dann haben wir vielleicht genau eine kleine Mikrobe von diesen ganz vielen verschiedenen Mikroben, die genau die Abwehrstoffe hat gegen diesen einen Eindringling.
Ja, also auch gegen Viren kann man sagen, ne? Also alles, auf was von außen kommt. Und vielleicht noch mal kurz, ich habe letztens so eine Präsentation gesehen, da hat er unsere Nahrungsmittel eingeteilt in, das fördert unsere schlechten Bakterien im Darm und unsere guten Bakterien im Darm, ja. Kann man das so sagen? Also jedes Lebensmittel hat einen Effekt auf unsere, auf diese Mikroben und fördert entweder das Gute oder das Schlechte, ne?
Ja, und genau. Das kann man so sagen. Natürlich, es gibt ein paar Leute, die richtig chronisch krank sind, die zum Beispiel eine Dünndarmfehlbesiedelung haben, wo dann Mikroben in den Dünndarm gelangt sind, die da eigentlich nicht hingehören. Und die selbst, wenn sie gutes, normalerweise gute Nahrungsmittel bekommen, daraus dann Sachen fermentieren und aktiv werden, die uns schaden. Und da muss man erstmal versuchen, diese aus dem Dünndarm zu entfernen mit bestimmten therapeutischen Interventionen. Das ist aber, ja, es sind tatsächlich nicht ganz so wenig Leute betroffen. Wahrscheinlich so 3 bis 5% würde ich schätzen oder vielleicht sogar viel mehr, die Dunkelziffer. Also das kommt gerade alles. Aber deswegen ist nicht für jeden immer das gleiche Essen gut. Ne? Und deswegen bei solchen Leuten funktioniert es dann zum Beispiel total, wenn die eine karnivore Ernährung machen und sich nur von Fleisch ernähren zum Beispiel. Weil die auf jegliche pflanzliche Lebensmittel, die fermentiert werden von diesen Mikroben, schlecht reagieren. Oder eine ketogene Diät hilft bei denen, ja, wo man alles so an Kohlenhydraten weglässt.
Und du hast gesagt, es gibt so einen bestimmten Marker, dass man, den man beim Arzt testen lassen kann, um zu schauen, ist mein Darm entzündet, hat er eine stille Entzündung oder nicht?
Es gibt da viele Marker. Man kann natürlich das Sonulin testen. Das zeigt, wie viel von Sachen, die sich sonst nicht im Blut befinden sollten, wenn der Darm gut ist, sich im Darm befinden, sich im Blut befinden, ja. Sonulin kann man zum Beispiel testen. Aber ich würde sagen, wenn man einfach die Sachen macht, die ich jetzt, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, dann ist es einfach klar, dass der Darm dadurch wieder gut ist danach, ja. Also man muss jetzt nicht viel Geld für Tests ausgeben. Und es gibt aber auch so diese Entzündungsmarker Interleukin 6. Und Interleukin 6 ist zum Beispiel ein Entzündungsmarker, der auch bei Vireninfektionen gezeigt hat, dass er, wenn der hoch war, dieser Marker, und angezeigt hat, dass viele Entzündungen im Körper waren, dass dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da war, dass man einen schlimmen Verlauf hat bei einer Vireninfektion. Mhm. Genau. Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass Therapien zur Korrektur der Dysbiose im Darm, einschließlich Probiotika als Therapie, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vielversprechend sind. Das ist wieder noch von dieser Review-Studie. Mhm. Und dann in einem Paper von 2018 wurden 3 Studien untersucht und herausgestellt hat sich, dass eine kaputte Darmwand mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und systemischen Infektionen einhergeht. Mhm. Ja, also wenn die Darmwand kaputt ist, dann können chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und systemische Infektionen auftreten. Ich bin jetzt gleich durch mit den Studien. Das ist alles sehr, sehr viel, ich weiß, aber es ist wichtig. In einer Studie von 2008 zeigten die Autoren, dass eine kaputte Darmschleimhaut, die mit einem durchlässigen Darm einhergeht, eine Rolle bei Depressionen spielt. Mhm. Also auch Depressionen. So, jetzt mal ein paar Tipps. Wie man die
Paul, warte kurz, ich habe nämlich letztens ein Interview mit dir gesehen und ich will das kurz erklären mit dieser Depression, weil ich habe schon mal rausgefunden, okay, unsere Ernährung hat Einfluss auf unseren Gemütszustand, auf unsere Laune, auch ob wir aggressiv oder wütend sind. Und du hast aber letztens in dem anderen Interview das Puzzleteil geliefert. Du hast gesagt, der Darm ist auch der Sitz unserer geistigen Gesundheit. Also 50% Dopamin und 90% des Serotonins, also unsere Glückshormone, werden im Darm gebildet. Und das fand ich mega spannend, ja, dass es auch da nicht nur körperliche Gesundheit, auch geistige Gesundheit auch einen Zusammenhang mit dem Darm gibt als Schlüsselfaktor.
Genau, das ist super spannend. Ich habe hier mal so eine Abbildung. Hier sieht man unser Hirn, ja, und hier sieht man unseren Darm ganz simpel. Hier sieht man diese Darmzellen, von denen ich sprach. Und hier sind die Mikroben, ja, und das ist jetzt in unserem Körper und das ist noch im Darm. Im Darm ist ja gar nicht in unserem Körper, sondern das ist einfach nur ein Schlauch, der einmal durch uns durchgeht. Und man sieht hier diese Verbindung. Einmal, dass ganz viele Dinge in Richtung Hirn gehen vom Darm, ja, so bakterielle Moleküle wie Fettsäuren, GABA, das ist so ein Stoff, der dafür sorgt, dass wir entspannt sind. Ja? Und wenn der natürlich nicht gebildet wird, dann können so Panikattacken, Depressionen und Ängste viel stärker auftreten. Zytokine sind so entzündliche Geschichten, die dann natürlich auch ins Hirn gehen können und Entzündungen im Hirn hervorrufen können. Und oft misst man bei Leuten, die Depressionen haben, Entzündungen im Hirn. Erst entzündet sich der Darm, danach entzündet sich das Hirn und dann manifestiert sich so eine Depression. Und genau, und spannend finde ich aber auch, dass es in die andere Richtung geht. Aus dem Hirn, wenn wir Stress haben zum Beispiel, wird über eine Kaskade aktiviert, dass der Adrenergic Nerve aktiviert wird und darüber Noradrenalin im Darm ausgeschüttet wird und dadurch sich die mikrobielle Komposition verändert. Und du siehst, auf einmal sind nur noch diese guten Freunde hier und nicht mehr diese ganzen guten Freunde. Also in Sekundenschnelle kann durch Stress unser Darm reagieren und sich die Vielfalt verändern. Und das macht auch Sinn, weil in dem Moment haben wir vielleicht Stress und müssen entweder evolutionär wegrennen vor irgendeiner Gefahr oder angreifen und kämpfen. Und dann gibt unser Körper natürlich die Maximum-Energie dahin, wo sie gebraucht wird. Und das ist dann im Kopf, um zu denken, wenn wir in so einer Situation sind und in unseren Muskeln und sonstigem System. Aber der Darm wird erstmal nicht gebraucht, weil wir müssen ja nichts verdauen in dem Moment. Wir müssen wegrennen oder angreifen. Was wir aber machen, ist, dass wir heutzutage gestresst auf dem Weg beim Laufen irgendwelches Fastfood essen und dann unser Darm natürlich keinen guten Schutz hat. Und wenn wir dann essen, dann ist es besonders problematisch. Also wir müssen zum Essen natürlich Ruhe haben und auch entspannt sein, sonst kann dieses Essen auch problematisch für uns sein.
Ja, ja? Und vielleicht an dieser Stelle auch medialer Konsum. Ja, also wenn man sich anguckt, was wir heute lesen, dann sind es ja leider nur noch Schreckensmeldungen, die mit Tod und Angst zu tun haben. Also auch dann setzt ja unser Immunsystem aus, selbst wenn wir nur sitzen und schauen, sind wir etwa 3-4 Stunden lahmgelegt und haben hier ganz viel Adrenalin, also so Power, aber der Rest wird erstmal ausgeschalten, ja, und der Körper versteht, ja.
Deswegen, also chronischer Stress macht krank. Es ist ganz schlimm, dass wir über Social Media und andere Kanäle halt so suggeriert bekommen, die Welt ist ein ganz, ganz schlimmer, schrecklicher Ort und wir müssen ganz viel Angst haben und das macht was mit den Menschen. Und wenn dann noch natürlich Krankheitserreger kommen, dann ist das Immunsystem geschwächt. Und das ist genau das Schlechte, was nicht sein sollte. Okay, jetzt ein paar Tipps mal, um die Mikrobendiversität zu erhöhen nach dem ganzen trockenen Zeug. Also intermittierendes Fasten fördert das Wachstum von essentiellen Leitkeimstämmen. Das sind so ganz wichtige Abteilungsleiter im Darm und die sind ganz wichtig. Und wenn wir fasten, lustigerweise, kontraintuitiv, erhöht das die mikrobielle Vielfalt, nur weil wir fasten, weil die Schlechten sterben ab und die Guten bleiben erhalten und die Guten sorgen dafür, dass wiederum andere Gute sich ausbreiten können. Essen von fermentierten Lebensmitteln, da komme ich gleich zu. Dann Essen von einem Anteil Rohkost-Lebensmitteln, also da sind auch lebendige Bakterien, Sporen drauf, die gut für uns sind, Ballaststoffe, Präbiotika und Polyphenole, so diese farblichen Stoffe in den Pflanzen sind richtig gut für unseren Darm und können theoretisch auch als Präbiotika genannt werden, weil sie Futter sind für Probiotika. Probiotika sind gute Mikroben, die in unserem Darm ansässig sind. Und Präbiotika ist das Futter für die. Dann Essen von resistenter Stärke. Zum Beispiel findet sich sowas in Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln. Dann Meiden von Alkohol, Rauchen, Nikotin, Drogen. Gibt richtig Studien, die gezeigt haben, auch wieder Review-Studien, die zig Studien analysiert haben und gezeigt haben, dass Alkohol, Rauchen und Drogen die mikrobielle Vielfalt verringern. Deswegen haben vielleicht manche Menschen dann auch mehr Appetit oder nehmen wieder zu, wenn sie aufhören zu rauchen. Dann Meiden von Umweltgiften natürlich, Putzmittel, Körperpflegeprodukte, da ist viel Chemie drin, alles unnötig. Ich würde mir nie was auf die Haut schmieren, was ich nicht auch essen könnte. Meiden von Fertigprodukten, pflanzliche Fette, die ich nannte, Zucker, Bindemittel, Konservierungsmittel. Allerdings muss man bei den pflanzlichen Fetten sagen, was gute pflanzliche Fette sind, ist Olivenöl, Kokosöl, ja, oder einige ganz frisch gepresste Nussöle, aber auch nicht alle. Muss man vorsichtig sein. Und die müssen dann im Kühlschrank und sofort verbraucht werden. Sonst oxidieren die und werden auch schlecht. Das ist dann kontraproduktiv.
Und dann habe ich gehört, wenn wir etwas braten, also jetzt mit diesen, sagen wir, eher unguten Ölen, Rapsöl, Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, dann bilden sich Toxine im Körper. Also auch dadurch entstehen Giftstoffe.
Also einfach durch diese Hitze werden diese Fette oxidiert. Ja, und es kommt dann auf die Temperatur an. Und dadurch wirken diese Fette dann entzündungsfördernd in unserem Darm, weil sie uns Elektronen klauen im Darm. Und Elektronen sind ganz wichtig. Also Protonen und Elektronen gibt es ja immer. Und an Stellen im Körper, um jetzt mal den Mensch als elektromagnetisches Wesen darzustellen, was wir auch sind, wenn Stellen im Körper sind, wo zu wenig Protonen sind und zu viele Protonen sind oder zu wenig Elektronen oder beides, dann sind diese Stellen meistens entzündet und sind auch eher übersäuert im Körper. Und wir sind elektromagnetische Wesen, kurzes Beispiel, kurzer Beweis: indem wir mit UVB-Strahlung von der Sonne interagieren, produzieren wir ein Hormon namens Vitamin D. Es wird fälschlicherweise Vitamin genannt, aber D3 als Hormon. Und allein das ist der Beweis dafür, dass wir auch elektromagnetische Wesen sind und das Umfeld hat einen Einfluss auf uns. Aber kurzer Exkurs. Dann Meiden von Pflanzengiften. Lektine, das sind so Gifte in Pflanzen, kann man sagen. Bestbekanntes ist Gluten. Meiden von Agrargiften, bei Getreide zum Beispiel Glyphosat oder Arsen ist auf vielem Getreide, deswegen eher zu Bio greifen oder Biosiegel, die noch strikter sind als nur das normale Biosiegel. Dann natürlich genügend Schlaf. Spezielle Mikroben sind nur nachts aktiv und auch nur, wenn wir schlafen und räumen unseren Darm auf und im ganzen Körper. Soziale Kontakte sind wichtig für uns, für die Stressreduktion. Wir sind soziale Wesen und es kann sogar sein, also wir haben alle mikrobielle Wolken um uns herum. Die sieht man nicht, aber wenn wir interagieren mit Menschen, die ein gutes Mikrobiom haben, dann hat es auch einen positiven Einfluss auf uns zum Beispiel. Wenn jemand aus einer Familie zum Beispiel eine Antibiotikatherapie macht und sein eigenes Mikrobiom dadurch stört, dann stört er damit auch die ganzen Mikrobiome der anderen Familie. Es gibt sogar Studien zu.
Interessant.
Und Stressreduktion, ganz wichtig, haben wir ja gerade drüber gesprochen, mit der Darm-Hirn-Achse. Und jetzt komme ich zu einer sehr spannenden Studie, die mich persönlich sehr gefreut hat. 2021, die Leute sollten 10 Wochen lang, also zwei Gruppen, 10 Wochen lang sollten die entweder nur sehr ballaststoffreich essen, mit Vollkorn, mit Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, wo man ja generell sagt, oh, das ist gesund, oder eine Ernährung mit vielen Fermenten, also lebendigen Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Miso, Kombucha und Kimchi. Und natürlich nicht pasteurisiert, sondern in Rohkostqualität. Und rauskam, dass die ballaststoffreiche Diät nur wenig Einfluss auf das Immunsystem und praktisch keinen Effekt auf die Darmflora hatte. Und bei der fermentierten Kost aber war ein deutlicher Effekt zu erkennen. Die kurze Zeitspanne reichte aus, um mehr bakterielle Vielfalt im Darm zu etablieren. Ganz wichtig. Und die Diät wirkte sogar eine längere Zeit nach. Die Bakterienflora war bei der Fermentationsgruppe deutlich verbessert und führte zu einer deutlichen Verbesserung der Immunwerte. Also auch diese Entzündungsmarker sind runtergegangen. Und dann auch noch ganz spannend, sporenbasierte Mikroben. Da hatte ich vorhin auch was zu gesagt. Diese Sporen, die sich auch auf Rohkost manchmal Lebensmitteln befinden, die wir aber heute kaum noch zu uns nehmen und die in unserer Umwelt generell kaum noch vorkommen, leider. Das ist ein vermisstes Puzzlestück. Da gab es eine Studie, da gibt es viele Studien zu, aber die fand ich besonders spannend. 2017 kamen die raus, bei Menschen 30 Tage lang sporenbasierte Mikroben zu sich nahmen. Und das zeigte dann, dass sporenbasierte Mikroben die Darmdurchlässigkeit verringerte und Entzündungen, die mit einem undichten Darm einhergingen, stoppen konnte. Und das ist jetzt meiner Meinung nach auch die Zukunft von Probiotika. Diese Mikroben dürfen in Europa nicht Probiotika genannt werden, in Amerika schon. Ich verfolge das schon jahrelang und bin großer Fan davon. Ich nehme das auch selber und wir haben das auch in unserem Produktportfolio mittlerweile und kann ich sehr empfehlen. Genau.
Was sind spurenbasierte? Also es sind, wenn man so Mungobohnen zum Beispiel, ist es das, wenn man das selber züchtet oder was sind
spurenbasierte? Nee, das ist Sprossen, also wenn man die so sprost. Ne? Sporenbasierte Mikroben, die finden sich in unserer Umwelt ganz natürlich. Die haben uns immer schon begleitet. Die gab es auch schon, bevor es uns gab. Und das Schöne an denen ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Mikroben in der Lage sind, so einen Panzer um sich zu bilden und in eine Sporenform gehen können, von einer aktiven in eine Sporenform. Mhm. Und dass sie dann hunderte Millionen Jahre verweilen können. Um dann wieder, wenn sie merken, jetzt gibt es hier eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle, wie zum Beispiel in einem Darm von einem Lebewesen, sei es ein Insekt, Säugetier wie wir, Fisch oder was auch immer, Reptil, da können sie dann wieder aufgehen und können aktiv werden. Und das Tolle ist, dass die in der Lage sind, durch Quorum Sensing, das ist so ein biochemische Stoffe, also chemische Stoffe aussenden und dadurch merken, okay, was passiert hier in meiner Umgebung? Als Kommunikationsmittel, dann Feedback bekommen und merken, da sind gute Mikroben, die füttere ich durch meine eigene Aktion, indem ich Sachen verstoffwechsle und denen dann Futter gebe aus meinem Stoffwechsel. Und wenn die aber merken, da sind Keime, schlechte Keime, dann setzen sie sich daneben und produzieren bis zu 12 verschiedene Antibiotika, um diese schlechten Mikroben gezielt lokal zu töten. Mhm. Und faszinierend, ist wirklich faszinierend, was sie können. Die erhöhen einfach die mikrobielle Diversität, also die Vielfalt. Und keiner redet darüber. Ich finde das total krass. Und deswegen war es mir auch wichtig, das hier zu erwähnen und auch die irgendwann in unser Produktportfolio mit aufzunehmen. Genau. Und ansonsten hätte ich jetzt noch so eine kleine Zusammenfassung, weil ich soweit durch bin, aber natürlich bin ich gerne noch für Fragen da. Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Alle chronischen Leiden haben mit dem Darm zu tun. Der Darm wird durch unsere Umwelt, den Lebensstil und unsere Ernährung beeinflusst. Besonders Rohkost, Fermente und sporenbasierte Mikroben sind da heiße Tipps von mir. Tun wir das, werden wir auch glücklicher, haben stärkere Abwehrkräfte gegen Infektionen und haben mehr Energie, also wenn der Darm besser ist. Und die meisten oder der absolute Großteil lebendiger Mikroben um uns herum und in uns sind mehr unsere Freunde als Feinde. Mhm. Also es wird ja immer so Angst vor Mikroben gemacht. Dazu gehören auch Viren, Bakterien, Pilze, Hefen. Aber der absolute Großteil sind unsere Freunde, wenn man mal so guckt.
Das hast du auch in dem anderen Interview gesagt. Du hast gesagt, nur 3% aller Bakterien, die man bisher wissenschaftlich finden konnte, sind wirklich schädlich für uns. Ja, um nur mal so ein Verhältnis.
Ja, so vielleicht, es können auch 5 sein, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da erkundigt habe, da konnte man nur sagen, eigentlich sind es nur 3% von allen, die wir so bisher kennen. Ne, ja. Und es hat auch immer was damit zu tun, gute Mikroben können auch zu schlechten Mikroben werden, wenn du sie stresst, wenn du sie in ein Milieu gibst, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Zum Beispiel, wenn du gut erzogene Kinder hast, die auf irgendeiner guten Schule sind, und dann schickst du die danach aber auf eine richtig üble Schule, wo ganz viele Gangster und sowas sind, dann sorgt das Milieu dafür, dass vielleicht auch diese gut erzogenen Kinder zu Gangstern werden und anfangen mit Drogen zu dealen oder was auch immer. So kann man das eigentlich vergleichen.
Peer Group, ja. Also sowohl für Bakterien als auch für den Menschen. Aber ja. Ich möchte noch mal kurz sagen, das Letzte fand ich spannend. Das heißt, indirekt kann unser Körper eigentlich sein eigenes Antibiotika sozusagen kreieren, ja. Und in dem Moment um Dinge, die uns schaden wollen oder den Darm sozusagen beseitigen zu können. Ja, du hast es gerade gesagt, die setzen sich dann neben das, engen es ein und dann ist es irgendwann, wird verwandelt oder verschwindet. Und das ist halt auch das, was wir wissen müssen, Antibiotika von außen zugeführt, das, was sehr inflationär verordnet wird, schadet unserem Darm. Also es rasiert einmal alles weg, sozusagen, schlecht und gut. Und dann sind wir ganz unten und müssen alles wieder aufbauen. Und wir müssten eigentlich danach eine Darmkur machen, um die guten Bakterien wieder aufzubauen. Das wird aber in Deutschland nicht gemacht. Ich war mal in einem anderen Land, in Thailand tatsächlich, da habe ich mich gewundert. Da bekommt man das hinterher per se, also man bekommt diese Probiotika danach zum Trinken, damit sich der Darm wieder aufbaut. Bei uns wird es nicht gemacht, ja. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Fermentieren, Paul. Das ist ja jetzt auch dein Steckenpferd. Und mich würde einmal interessieren, also zum Beispiel Kombucha oder Kombucha, wie nennt man das?
Also viele sagen Kombucha, aber ich sage Kombucha, weil es so eine Analogie zu dem Englischen ist. Und im Englischen, da, also in Amerika zum Beispiel, da hat man es nie pasteurisiert. Hier in Deutschland hat man es irgendwann angefangen zu pasteurisieren, weil es halt bioaktiv ist und wenn es bei Raumtemperatur steht, gärt es weiter und dann entwickelt sich mehr Kohlensäure und dann ist mal vor Jahren irgendwann im Handel eine Flasche geplatzt. Und dann haben die Deutschen gesagt, nee, gibt's hier nicht. Und dann haben alle angefangen zu pasteurisieren und dann hatte Kombucha erstmal kein so gutes Image mehr, weil natürlich dann die Mikroben nicht mehr lebendig sind und ein Großteil dessen, was daran so toll ist, kaputt ist. Deswegen sage ich Kombucha. Und wer das noch nicht kennt, das macht man mit Hilfe von einem sogenannten Teepilz, wo Hefen und Bakterien sich drin befinden. Ja. Also der sieht so aus und hier seht ihr ganz viele Hefen an der Seite. Und wenn man diese Flüssigkeit mit dem Pilz in ein süßliches Nährmedium reingibt, wie zum Beispiel einen Tee, der abgekühlt ist, wo ein bisschen Zucker reingerührt wurde, und den da reingibt und dann stehen lässt, dann reagiert er mit dem Sauerstoff, die Mikroben werden da drin wieder aktiv, kriegen was zu futtern und fangen dann an, den Zucker abzubauen. Also wie bei Gluten und Laktose wird wieder das Schlechte abgebaut und als Stoffwechselprodukte entstehen Vitamine daraus. Ja, und Kohlensäure entsteht, deswegen wird es auch lecker blubbernd und so sieht zum Beispiel so ein Kombucha aus von uns, den findet man in manchen Bioläden oder kann den auch online bei uns kaufen und er hat Kohlensäure, ganz natürlich. Viele D-Vitamine, Vitamin C und ganz leckeres Erfrischungsgetränk, gibt einem auch Energie. Auch ein bisschen Tein ist noch drin, weil es mit Tee hergestellt wird. Oder man kann sich zum Beispiel einen Wasserkefir selber machen, mit so kleinen Wasserkefirkristallen, die sind hier zu sehen. Ja, die brauchen auch einfach nur ein süßes Nährmedium, wie zum Beispiel einen Saft oder ein Wasser mit ein bisschen Zucker und Früchten drin. Und dann machen die daraus so eine probiotische, blubbernde Limonade der Natur. Oder man kann sich ein Sauerkraut zum Beispiel selber machen oder im Handel kaufen. Ich habe hier zum Beispiel so ein Goldkraut von uns, wo auch noch ein bisschen Kurkuma und Ingwer drin ist. Und das ist ein fermentiertes Kraut, was schön knackig ist. Kann man sich in jeden Salat reinmachen, in Smoothie reinmachen, als Beilage zu jeder Mahlzeit essen, so wie ich. Ich mache das so, ich esse zu jeder Mahlzeit etwas Fermentiertes. Und es geht ganz einfach, wenn man es selber machen will, hat man zum Beispiel einen Kohl, ja, am besten Bioqualität. Den schnippelt man klein, packt den in eine Schüssel, macht, ich glaube, 3%, genau 3% der Menge des Kohls macht man Salz rein. Dann knetet man das Ganze, bis der Kohl so anfängt, richtig matschig zu werden. Und dann stopft man diesen Kohl zum Beispiel in ein Glas, zum Beispiel in so ein Glas rein. Ja, drückt dann nochmal ordentlich nach, sodass wirklich die Lake so über den festen Bestandteilen steht. Also die Flüssigkeit ist dann hier oben und darunter ist der ganze Kohl. Und damit dieser Kohl dann nicht an die Oberfläche kommt, weil er sonst schimmeln könnte, macht man dann zum Beispiel so ein Glasgewicht drauf. Zack. Ja. Und wenn das da drauf ist, dann sorgt es dafür, dass es safe ist und nicht schimmeln kann. Und dann kann man noch, weil es ja reagiert und CO2 sich bildet, um auf Nummer sicher zu gehen, sowas drauf machen. Und hier oben ist so ein Ventil. Und über dieses Ventil kann dann überschüssiges CO2 raus. Aber es kann kein Sauerstoff rein. Und das ist auch wichtig, weil wenn Sauerstoff reinkäme, könnte es schimmeln. Ja. Und so kann man sich dann ganz einfach selbst zu Hause ein probiotisches Sauerkraut machen und dazu zu jeder Mahlzeit was essen. Unsere Vorfahren haben das alle so gemacht und wussten gar nicht unbedingt, was sie sich damit alles Gutes tun, sondern haben es eher gemacht, um den Kohl haltbar zu machen. Aber haben auch gemerkt, dass sie, wenn sie dann auf Schiffsfahrten das mitgenommen haben, kein Skorbut bekommen haben, eine tödliche Krankheit, die kriegt man, wenn man kein Vitamin C zu sich nimmt. Und im Kohl ist halt sehr viel Vitamin C, was auch perfekt präserviert wird durch diese Fermentation.
Ja, und zwei Fragen drängen sich mir noch auf. Die erste ist, wir greifen ja oft zu Nahrungsergänzungsmitteln, ja, weil wir sagen, B12 fehlt und alles, was fehlt, können wir beim Arzt, das sagt er uns auch. Aber ich glaube sogar, dass unser Körper das gar nicht verarbeiten kann, weil wir haben gerade gesehen, unser Darm ist mit so vielen anderen Sachen zu tun beschäftigt, dass er, wenn wir diese Vitamine doch zuführen können, vielleicht gar nicht aufspalten kann und gar nicht dem Körper als Bioverfügbarkeit zur Verfügung stellen kann. Kann es sein, dass wir darüber auch die Vitamine eigentlich bekommen? Weil du hast es schon gesagt, wir sanieren nicht nur unseren Darm, sondern die Vitamine sind auch schon enthalten, B12, K2.
Ja. Genau, also Die Vitamine sind noch nicht ursprünglich enthalten. Die entstehen als Stoffwechselprodukt, als Abfallstoff von den Bakterien. Und was du auch vorher gesagt hast, dass wir unsere eigenen Antibiotika herstellen als Menschen, stimmt ja nicht, sondern die Mikroben stellen die Antibiotika für uns her und auch die guten Stoffe. Und wir sind das Lebewesen, was am meisten in der Evolution die Fähigkeiten zu überleben immer mehr outgesourced hat an Mikroben. Ja, wir können auch kein eigenes Vitamin C mehr bilden zum Beispiel, während einige andere Tiere das noch können. Aber wir haben das outgesourced an Mikroben. Und weil unsere Ernährung sonst auch so nährstoffreich war mit Vitamin C, hat der Körper wahrscheinlich irgendwann gesagt, brauche ich nicht mehr machen. Und deswegen ist gerade so schlimm, dass wir mit Antibiotika und anderen Maßnahmen die mikrobielle Vielfalt immer kleiner machen und ein Artensterben gerade verursachen. Und das wird von Generation zu Generation weitergegeben und es werden immer weniger Mikroben von Generation zu Generation. Und auch nochmal zu mir und warum ich gesundheitliche Probleme so viel hatte in meiner Kindheit und später im Verlauf, war, dass ich halt gar keine Muttermilch bekommen habe. Mhm. Gott sei Dank war ich kein Kaiserschnitt, sondern kam natürlich auf die Welt. Dadurch wurde ich schon mal ein bisschen angeimpft von der Vaginalflora meiner Mutter und auch, man geht ja auch am After der Mutter vorbei und wird dann angeimpft so von dem Immunsystem der Mutter, also von den Mikroben, die sehr wichtig sind. Mhm. Wenn man als Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dann gibt es Probleme, weil also es gibt Studien, die richtig zeigen, dass dann die Chance höher ist, autistisch zu sein, Depressionen und Allergien und Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.
Auch ADS.
Genau, gehört alles dazu. Und genau, dann in der Muttermilch sind selbst auch nochmal viele Mikroben. Und da sind unter anderem auch spezielle Zuckerarten drin, die nur verstoffwechselt werden können von den Mikroben, mit denen wir angeimpft werden, wenn wir eine natürliche Geburt haben. Und die machen aus diesen Zuckerstoffen dann B-Vitamine, die sehr wichtig sind für das Kind. Also der Darm an sich, unser Darm ist nicht in der Lage, diese Enzyme herzustellen, um diese Zucker in B-Vitamine zu verwandeln. Aber die Mikroben sind es, mit denen wir angeimpft werden bei einer natürlichen Geburt.
Aber genau. Paul, würde das bedeuten, wenn das Kind nicht die natürliche Geburt hätte, sondern durch den Kaiserschnitt, dass es nicht in der Lage wäre, die Muttermilch vollständig, also zu 100% zu verstoffwechseln?
Auf jeden Fall viel schwieriger. Natürlich ist es trotzdem in der Lage, noch über die Haut der Mutter und generell über Körperkontakt mit der Mutter ein paar dieser Mikroben zu bekommen. Mhm. Aber diese Mikroben sind halt, die haben halt diese Fähigkeit, daraus B-Vitamine zu machen. Und ich setze mal so als Hypothese in den Raum, dass dann weniger Chance ist, dass sie diese wichtigen Schlüsselnährstoffe dann sonst produzieren können. Da kommen die ganze Zeit neue Studien raus, also da werden wir bald auch mehr wissen. Aber wir wissen, dass diese Mikroben in der Lage sind, das zu verstoffwechseln. Früher dachte man, hat die Natur dann Fehler gemacht? Der Darm kann das doch gar nicht aufspalten. Nee, die Bakterien können das aber. Mhm. Genau.
Ja. Vielleicht noch eine Frage, wenn ich jetzt, also zum Beispiel meine Kinder trinken Kefir gern, das wäre also das Erste, wo ich sie ranführen würde, ja. Und da stand auch in dieser anderen Präsentation, man soll darauf achten, ob da drauf steht, enthält noch lebende Bakterien. Steht bei meinem Kefir nicht drauf, wahrscheinlich findet man sowas im Supermarkt auch gar nicht wirklich mehr, oder?
Genau, der Kefir aus dem Supermarkt ist ein Scam. Das ist kein echter Kefir. Mhm. Da sind 2-3 Kulturen drin, die das Ganze andicken sollen, ein bisschen sauer machen sollen, aber eigentlich mal von irgendwelchen Joghurts extrahiert wurden.
Okay.
Aber weil es dann so ein bisschen nach Kefir schmeckt und die Leute Kefir kennen und denken, die tun sich was Gutes, wird es dann Kefir genannt. Mhm. Ja, also, oder wenn man jetzt in den Handel geht und sich einen Kombucha kaufen will,
ja.
99% der Kombuchas sind fake. Mhm. Das ist kein echter Kombucha. Mhm. Auf jeden Fall dann darauf achten, dass es im Kühlregal steht, dass sowas draufsteht wie raw, Rohkost, lebendig, bioaktiv, nicht pasteurisiert, sowas. Genau das gleiche Spiel bei Sauerkraut oder bei Kraut. Also bitte nicht in den Laden gehen und einfach random Kraut, Kombucha und Kefir und Joghurt kaufen, weil, sorry, das funktioniert so nicht.
Ja.
Das müssen schon echte Produkte sein und deswegen selber machen ist sowieso das Allerbeste. Also man kann sich Joghurt innerhalb von 9 Stunden ganz einfach selber machen. Joghurtkulturen in Milch einrühren, zack, zack, in Joghurtbereiter zumachen. Dauert 30 Sekunden, nach 9 Stunden ernten und du hast deinen Joghurt. und kannst dann immer wieder diesen Joghurt immer weitermachen mit dem fertigen Joghurt, weil du die Mikroben immer wieder weiterführst. Cool. Genauso mit dem Kombucha und Wasserkefir. Du kannst dir unendlich Wasserkefir und Kombucha daraus machen. Mhm. Ja, also deswegen so eine Investition in so ein Selbermach-Kit. Hier, da sind zum Beispiel ein paar von diesen Selbermach-Kits. Es kostet einmal 50, 60 Euro, aber man hat dann die Kultur, mit der man unendlich viel davon machen kann. Und wenn man keine Lust hat, das selber zu machen oder mal eine höhere Diversität haben will, dann kann man sich natürlich auch die Produkte kaufen, die lebendig sind.
Ja, und nur noch mal kurz zu dem Irrtum. Wir denken ja auch, der Joghurt aus dem Supermarkt tut uns gut, aber ich habe gehört, die füttern halt unsere schlechten Mikroben, unsere schlechten Bakterien, ja, vermehren die schlechte Darm.
Also, vor allem, schau dir mal an, diese ganzen veganen Joghurts mit irgendwelchen Haltbarmacher-Zeugsgeschichten drin oder Konservierungsmitteln, das sind wieder genau die Stoffe, die nicht gut für den Darm sind. Und 99% der Joghurts im Handel sind auch nicht mehr lebendig. Mhm. Ja, und die Halbwerts, also so lange wie diese Mikroben leben, ist auch nicht lang. Die leben vielleicht so 7 bis maximal 14 Tage. Schon nach 7 Tagen ist locker die Hälfte tot. Mhm. Deswegen so ein selbstgemachter Joghurt, der ganz frisch ist, das ist das Allerbeste. Weil da hat man dann viele lebendige Mikroben, die man selber zu sich nimmt. Und schon wenn es im Supermarkt ankommt, dann sind locker schon 7 Tage vergangen mit Herstellung, Logistik, im Lager irgendwo stehen und dann irgendwann im Supermarkt. Deswegen, und viele sind auch pasteurisiert. Also da war nie was lebendig drin, so, außer bei der Fermentation. Ja, genau.
Ja, Wahnsinn, Paul, die Stunde ist auch schon um, aber das war super informativ. Ich danke dir sehr. Und du stellst auch einen Gutscheincode bereit. Man kann dann einfach mal auf deine Seite gucken, ob man was Schönes findet. Ich freue mich nämlich schon auf Sauerteigbrot. Das gibt es bei euch auch, oder?
Das gibt es zum Beispiel auch. Also nicht Sauerteigbrot, sondern diese Sauerteigkultur. Und da haben wir sogar eine glutenfreie Variante, worauf ich sehr stolz bin, die auch echt schwierig war zu bekommen.
Cool, Paul. Ich danke dir sehr. Das war super informativ. Und jetzt kann einfach jeder schauen, was er davon nehmen möchte, was nicht und was er da ausmacht. Aber wir haben schon verstanden, okay, unsere Ernährung hat einen krassen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und diese Statistik fand ich interessant, dieses Hochrechnung. Demenz wird dann, ich weiß nicht, 50% oder was der Balken war, oder wird viel, viel mehr zunehmen. Also hier muss einem ja eigentlich schon klar sein, dass Ernährung wirklich Effekt auf unsere geistige und körperliche Gesundheit haben. Und trotzdem wird unser Ernährungsstil, bleibt einfach gleich, ne? Und da muss man schauen, was macht es mit unserer Zivilisation? Du hast es schon an den Bildern gezeigt. Ab 1920 ging es, glaube ich, los, industrielle Nahrung. Und dann hat man es an den Zähnen gesehen. Wir merken es jetzt an unserem Darm und an allen anderen Faktoren. Ja, alles, was zunimmt.
Genau. Ja. Und es ist nicht nur so, dass wir so bleiben vom Lebensstil her, sondern es wird eher schlechter.
Ja.
Also wir bewegen uns weniger, wir gehen weniger raus an die frische Luft. Irgendwelche Maßnahmen der Regierung sorgen dafür, dass wir uns noch weniger bewegen und weniger im Sonnenlicht sind und an der frischen Luft und weniger in Kontakt mit
Angst haben vor anderen Menschen. Ja.
Genau. Genau. Deswegen auf jeden Fall sind diese Maßnahmen eigentlich, um auf sich selbst aufzupassen und umzusetzen, wichtiger denn je. Mhm.
Ja, vielen Dank, Paul. Danke, alles Gute.
Sehr gerne, Judith. Hat mich gefreut und viel Erfolg beim Kongress. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen für euch. Schreibt mir auch gerne und schaut mal auf Ferment vorbei und Victi Labs, schaut da gerne vorbei.